Ja, ich wollte auch auf Anregung von Renate heute mal eine Textpredigt halten und ich glaube, das ist auch der Ausweg. Und wollte das auch ein bisschen spicken mit Erlebnissen. Lasst uns in Johannes 2, Vers 13 beginnen. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben und verkauften, die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken, trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Ja, ich sagte gerade schon, eigentlich ist es unfair, dass im Bibelgespräch Fragen gestellt werden, die meine Predigt vorwegnehmen. Ich wollte nämlich darüber predigen, was Gott bewirkt ohne Zutun von Menschenhänden. Und ich will euch mal eine kurze Liste vorlesen von Sachen, von Dingen, die wir nicht tun können. Erstens, die Welt erschaffen. Zweitens, 10 Gebote erlassen, die dann auch noch gültig sind. Und zwar die ganze Zeit. Drittens, Gericht halten. Viertens, eine Gemeinde begründen oder die Gemeinde begründen. Fünftens, Sünden erlassen. Sechstens, mit Freimut an Christus glauben. Siebtens, die Auferstehung. Und achtens, alles neu machen. Ja, diese Woche ist meine Wohnung renoviert worden. Und zwar waren die Maler in 2 Tagen durch. Ich hätte es nicht geglaubt. Die Wohnung hat so ein bisschen mehr als 100 Quadratmeter und es sind viele Ecken und Kanten und meine Arbeit war aufzuräumen. Vorher, bevor sie kamen und nachher, als sie wieder gingen. Und es war ziemlich anstrengend. Deshalb hatte ich gar nicht so viel Zeit, die Predigt vorzubereiten und ich glaube, das ist nur gut, weil dann kann ich euch angucken, hab nichts vorher vorbereitet. Ich habe Renate zwar am Donnerstag noch einen Text vorgelesen, aber das wurde ein Rohrkrepierer und dann dachte ich mir, leg ihn weg, schreib da gar nicht weiter dran. Denn es ist ja ein Unterschied, wenn man was schreibt und sich vorstellt, dass man ihn dann vorliest. Oder man kommt her und schaut euch in die Augen und reagiert auf das, was erwartet wird. Und so machen wir das ja auch. Wir schreiben unsere Gespräche nicht vorher auf und sprechen dann, sondern wir sprechen mit einer Person oder einer Gemeinde. Und so sollte die Predigt auch sein. Ich hatte nämlich bei der letzten Predigt ein Gast gefragt, wie fandst du die Predigt? Und er sagte, sie war formal korrekt, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was du sagen wolltest. Und das hat mir zu denken gegeben, dass das Sprechen mit der Gemeinde, und wir sehen das ja, wie Petko das tut, eben ein ganz anderer Vorgang ist, als einen Text zu verfassen, was ich gelernt habe. Ich habe diese Woche auch mit Franz gesprochen und wir reden öfter, aber dieses Gespräch war besonders, denn Franz sagte, Mareili ist im Auto. Und deshalb ist auch der Platz da hinten heute frei und die Tasche steht da. Und mit Mareili zu sprechen ist immer klasse, weil die kann auch um die Ecke denken und das macht Spaß mit ihr im Auto und Franz. Und dann haben wir über viele Dinge geredet. Sie hat unter anderem auch die Frage aufgeworfen, warum wir Jesus nachahmen sollten, wenn wir es ohnehin nicht können, ihm zu gleichen. Ist das nicht unfair? Aber ich möchte heute eigentlich über den vierten Punkt sprechen. Wir können keine Gemeinde gründen oder wir können die Gemeinde nicht begründen. Und eigentlich spricht Jesus davon, wenn er spricht, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Denn die Juden sahen dieses Haus vor sich und wir wissen ja auch, wie Matthäus 24 beginnt. Ihr könnt euch das ja nochmal vor Augen führen. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und dann fragen sie ihn, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Seht ihr die Parallele dieser beiden Texte? Ich möchte eben über diesen vierten Punkt reden, weil es ist doch eigenartig, was geschieht, was die Christenheit zu Ostern feiert. Und das ist auch, denke ich, noch eine Osterpredigt von einem volkskirchlichen Gemüt. Würde man das erwarten? Aber wenn wir von einem Punkt reden, dann müssen wir von den anderen Punkten mitreden. Von der Schöpfung, den 10 Geboten, vom Gericht, von dem Sündenerlassen, von der Freimut an ihn glauben zu können, von der Auferstehung, ja auch von der Frage, was alles neu wird. Drehen wir die Sache um. Die Sachen hängen zusammen. Muss ich auch von meinem Unvermögen reden. Denn das ist kein Zufall. Wir können die Welt nicht machen. Ja, wir können nicht mal den Lauf der Welt beeinflussen. Wir sind ein kleines Rädchen. Also ein wenig können wir dazu beitragen. Oft wird dann gesagt, wenn du die Welt ändern willst, fang bei dir selber an. Aber nicht mal das kann ich. Manchmal werden unsere Augen gehalten. Wir erkennen nicht, genauso wenig wie die Emmaus-Jünger, erkannten, was zu dem Moment passiert, den wir zu Ostern feiern. Manchmal möchten wir unsere Sünden ungeschehen machen und können es nicht. Manchmal wollen wir die Abtrünnigen identifizieren und merken, oh, sobald wir hinzeigen, die Finger zeigen auf uns selbst zurück. Manchmal wollen wir, dass die Welt ewig so weitergeht, wenn es uns gut geht, wenn alles harmonisch ist. Und dann merken wir im nächsten Moment, up, wieder entgleitet mir alles, wieder habe ich's nicht. Ich bin dankbar, dass Gott die Adventgemeinde gegründet hat und dass sie damit an den Sabbat erinnern kann und dass sie das Heiligtum wieder entdeckt hat. Warum bin ich das? Mein erstes Wunder geschah auf einer Veranstaltung, der 70. oder 65. Geburtstag von Dieter Henrich, meinem akademischen Lehrer, der dann doch nicht der Betreuer meiner Magisterarbeit war und auch nicht der Doktorarbeit, sondern einfach nur ein bewunderter Lehrer. Und als ich zu diesem Fest kam, begrüßte er mich mit Handschlag an der Tür und bat mich persönlich in die Mitte. Und an diesem Tag geschah ein Wunder, weil ein Professor aus Bielefeld den versammelten Philosophen die Frage stellte, Sie kennen doch alle das Sabbatgebot. Wieso wird das im zweiten Buch Mose anders begründet als im fünften Buch? Und ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. In der Münchner Uni wird diese theologische Frage gestellt. Und ich hatte gerade Claudia Pschibilla kennengelernt und sie zeigte mir einen Ausweg aus meiner verfahrenen Situation, mit meiner eigenen Prüfung, meinen Ängsten vor diesen Professoren bestehen zu können. Und jetzt wurde diese Frage hier gestellt. Und ich dachte mir, Gott ist mit uns. Das hat er nicht von sich selbst ausgedacht. Warum ausgerechnet diese Frage? Das Timing war perfekt. Hans-Georg Gadamer saß in der ersten Reihe und irgendwann fuchtelte er mit seinem Gehstock und verwünschte diesen Professor aus Bielefeld, weil der hatte noch mehrere Provokationen im Gepäck. Und eine war größer als die andere und das alles zum Geburtstag seines akademischen Lehrers. Und da war schon Dynamit in dieser Gesellschaft. Aber alleine, dass das erwähnt wurde, das Sabbatgebot, hat mich zum Sprechen vor diesen Leuten gebracht. Und als Belohnung kriegte ich dann einen Anruf von einem der Teilnehmer, der sagte, Christian, wie weit bist du mit deiner Arbeit? Kann ich dir helfen? Und er hat Woche für Woche mit mir ein längeres Gespräch gehabt. Ich konnte den Rekorder anstellen und nach unserem Gespräch alles abschreiben. Und so wurde meine Magisterarbeit fertig. Eine Schreibblockade überwunden durch Gottes Hilfe. Und manchmal überrascht uns Gott durch seine Wege. Heute Morgen rief mich meine Frau an und klagte wieder über ihre Reha-Einrichtung. Ihr müsst euch vorstellen, so ein preußisches Gefängnis auf bayerischem Grund. Alle behaupten, im medizinischen Dienst zu sein, aber denken nur an ihr eigenes Überleben. und an das Überleben der Institution, weil Corona könnte dazu führen, dass der Laden geschlossen wird. Und wenn Sie nicht gehorchen, können Sie sofort nach Hause gehen. Ach, Sie können die Übungen nicht, die wir hier vor, eigentlich ist es ein Bootcamp, aber das sind Leute, die sollen irgendwie mit ihren Behinderungen, Bandscheibenvorfällen heftige Sportübungen machen. Und ich habe sie getröstet mit einem Satz, den mir Ricardo Abascalia ganz früh gesagt hat und der mich auch getröstet hat. Und er spricht: machet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. So spricht Jesaja im Kapitel 57, in den Versen 14 und 15. Und als ich das hörte, dachte ich mir, ach, wenn ich so eine zerquetschte Seele bin, dann bin ich ja gar nicht allein. Dann habe ich ja jemanden bei mir. Denn Gott wohnt nicht nur da oben irgendwo, sondern ganz nah bei mir, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich mal wieder eingesehen habe, was ich alles nicht kann. Wenn ich wieder Angst habe. Sie könnten mich rausschmeißen, ich könnte nicht genügen, ich könnte Leute enttäuschen, ich könnte meine Arbeit nicht schaffen, meine Ziele nicht erreichen. Und als ich dann mehr studierte in der Offenbarung, habe ich eine Stelle kennengelernt, die mein ganzes Denken verändert hat. Und sie steht im Kapitel 4, Vers 1. Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Diese Stelle hat mir klar gemacht, das Heiligtum ist ja gar nicht irgendetwas in dieser Welt, wie im Alten Bund ein Zelt, sondern das Heiligtum strukturiert die Welt, wenn man sie in der Vertikalen denkt, wie in der Offenbarung getan wird. Der Vorhof, der Schemel seiner Füße ist die Erde. Man stelle sich das vor. Das Heiligtum ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir sind noch hier, aber nicht mehr lange. Wir sind mit einem schon im Himmel. Und das Allerheiligste ist da, wo niemand hinzu kann, wo Gott ist. Manche sagen, im Orion, da, irgendwo, weit im Kosmos. Und dann macht für mich Ostern auch Sinn. Der Spitzentext, der in Matthäus Kapitel, ich glaube 27, ich blätter gerade noch, steht, da macht Jesus deutlich, wo die Reise hingeht. Nein, es ist Kapitel 26. Jesus steht vor dem Hohen Rat und da steht als Anklage, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, Vers 62 in Kapitel 26 von Matthäus, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es, das sagst du. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Und dann feiert Paulus im Hebräerbrief dieses Christusgeschehen, das wir zu Ostern immer wieder neu feiern, mit den Worten in Hebräer Kapitel 8, Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones und der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die in der Vertikalen zu denken ist, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Gott segne euch. Lasst uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel und im Heiligtum. Danke, dass du uns manches offenbarst, was wir nicht wissen, offenbaren musst, damit wir dich erkennen. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, der die Gemeinde gegründet hat, ganz allein, mit der Hilfe seiner Jünger, die aber in dem Moment in Gethsemane eingeschlafen sind, als er gekreuzigt wurde, geflohen. Und als er auferstanden, noch nicht zur Stelle waren. Es waren die Frauen, die zuerst ihn erkannten. Und nach auch die Männer. Du allein hast die Gemeinde neu gegründet, aber nicht dein Volk vergessen, auch das des alten Bundes nicht. Und wie du die Dinge zusammenbringst, wir wissen es noch nicht. Aber du wirst es tun und wir danken dir dafür und wir feiern deine Allmacht, deine Allwissenheit, deine Allgüte und dein Allerbarmen. Hab Dank. Im Namen Jesu Christi. Amen.